Liebe Gemeinde, siehst du das? Habe ich für dich gemalt. Siehst du nicht, dass ich hier aufgeräumt habe? Siehst du diese Wolke? Sieht aus wie ein Elefant, oder? Siehst du überhaupt, wie es mir geht? Siehst du, dass dieses Mädchen ein blaues Auge hat? Du kannst doch nicht wegschauen. Siehst du das? Das ist eine drängende Frage. Hier geht es sehr oft um mehr als um die bloße Sachinformation, ob etwas meine Augen passiert hat. Es geht um unser Miteinander, um das Wahrgenommenwerden in Freude und Leiden und um unsere Reaktion darauf. In kaum einem Jahr habe ich so oft gehört, wie Leute sagen, die letzte Jahreslosung, also nicht die aktuelle, die trägt mich immer noch. Das war, du bist ein Gott, der mich sieht. In unserem heutigen Predigttext ist es Gott, der diese drängende Frage stellt, gleich mehrfach, siehst du das? Und wir finden das in Hesekiel 8. Das heißt, ich muss euch gleich um Nachsicht bitten, denn Hesekiel gehört nicht zu den 12 Propheten. Den Kleinen, über die wir in diesem Monat hören wollten. Und das werden wir auch. Und es tut mir leid, diesmal ist mir sozusagen Hesekiel dazwischen gekommen. Pfingsten, das Fest des Heiligen Geistes, liegt hinter uns. Und das Thema Heiliger Geist, über das wir nächsten Mittwoch ja auch nochmal den zweiten Teil der Glaubensreise antreten werden, hat mich zu Hesekiel geführt. Wir lesen im 12-Prophetenbuch und auch bei Hesekiel öfter, dass Gottes Geist den Propheten ergreift. Und andererseits begegnen wir hier bei Hesekiel 8 zwei wichtigen Wesenszügen des Gottesgeistes, die wie zwei Medaillenseiten zusammengehören, nämlich der Ermahnung und dem Trost. Deshalb tanze ich also etwas aus der Reihe und schaue, was der Geist eben nun mit Hesekiel macht. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Und es ist vielleicht ein nicht zu heftiges aus der Reihe tanzen, denn schließlich ist Hesekiel auch ein Prophet. Und er ist ebenfalls klein, nur in anderem Sinne als die 12 Propheten. Er wird nämlich von Gott ständig als Menschenkind angesprochen. Ben Adam. Und das bedeutet hier in diesem Zusammenhang ganz wesentlich, er ist ein kleiner Mensch und er ist nicht Gott. Im Vergleich zu Gottes Herrlichkeit ist er geradezu winzig. Das wird Hesekiel und uns am Beginn des Buches in gleich drei kompletten Kapiteln vor Augen geführt. Denn da bekommt Hesekiel eine Vision von Gottes Wirklichkeit, von vier riesigen, schwer beschreibbaren Gestalten und einem Wagen und einer Himmelsfeste und einem Thron über dieser Himmelsfeste. Und auf diesem Thron sitzt dann einer, der aussah wie ein Mensch. Und es war blinkendes Kupfer aufwärts von dem, was aussah wie seine Hüften, und abwärts etwas, das aussah wie Feuer und Glanz ringsumher. So wie der Regenbogen steht in den Wolken, wenn es geregnet hat, so glänzte es ringsumher. So war die Herrlichkeit des Herrn anzusehen. Und diese ehrfurchtgebietende Gestalt spricht zu Hesekiel, der sich ganz klein vorkommt. Und beruft ihn zum Propheten. Eben mit dieser Anrede, du Menschenkind. Die Aussage ist also, du bist ein vergänglicher Mensch gegenüber dem herrlichen, heiligen Gott. Und es ist noch mehr, nämlich dich, Hesekiel, dich als Individuum sehe ich, als diesen Sohn Adams. Und ich nehme dich in meinen Dienst. Wer das Hesekiel-Buch vor Augen hat, der denkt vermutlich an Größe, an die gewaltigen Visionen und die vielen Zeichenhandlungen, an große Gerichtsreden und unfassbare Verheißungen. Und das ist vielleicht ein wichtiger Realitätsanker, dass es sich nicht um Fantasy-Literatur handelt, sondern mit Hesekiel eben ein Menschenkind, also eine konkrete Person in einer konkreten Situation handelt. Hesekiel, so erfahren wir, ist ein Priester aus dem Südreich Juda, das 597 vor Christus von den Babyloniern eingenommen worden war. Der babylonische König Nebukadnezar hatte Jerusalem zur Kapitulation gezwungen und einen großen Teil der gesellschaftlichen Oberschicht der Judäer nach Babylon deportieren lassen. Und hier sind sie nun, jahrelang. Jetzt gerade 5 Jahre später, am babylonischen Kanal Kebar, Hesekiel mitten unter ihnen. Und hier beruft ihn Gott zum Propheten, der zuerst hauptsächlich Gericht zu predigen hat und später hauptsächlich Hoffnung. Der Heilige Geist übrigens ist bei Hesekiel ganz schön in Aktion. In der ersten Vision von der Herrlichkeit Gottes heißt es, die 4 riesigen Gestalten gingen, wohin der Geist sie trieb. Bei der Berufung selbst lesen wir, und als er zu mir redete, kam der Geist in mich und stellte mich auf meine Füße und ich hörte den, der zu mir redete. Und schließlich, nachdem Gott die Berufung ausgesprochen hat, du Menschenkind, alle Worte, die ich dir sage, die fasse mit dem Herzen und nimm sie zu Ohren und geh hin zu den Weggeführten deines Volkes und verkündige ihnen und sprich zu ihnen, so spricht Gott der Herr. Da berichtet dann Hesekiel, und der Geist hob mich empor und führte mich weg. Nämlich wieder zurück zu seinen Leuten an den Fluss Kebar, wo er sich erstmal tagelang von dieser ungeheuren Erfahrung erholen muss. Was in den nächsten Kapiteln des Buches folgt, das sind vor allem Zeichenhandlungen. Hesekiel soll auf diese Weise etwas Schreckliches verkünden, das niemand für möglich hält, nämlich das Ende Jerusalems. Und so kommen wir nun endlich zu diesem 8. Kapitel. Wieder versetzt der Heilige Geist Hesekiel, und das auf drastische Weise. Gerade sitzt der Prophet mit den Ältesten im fremden Babylonien zusammen. Sie grübeln, wie es weitergehen soll. Da bricht wieder so eine Vision über Hesekiel herein. Er begegnet erneut dieser Herrlichkeit des Herrn, die aussieht wie ein Mensch in Kupfer und Feuer. Und der reißt Hesekiel an den Haaren weg. Und der Prophet beschreibt, da führte mich der Geist fort zwischen Himmel und Erde und brachte mich nach Jerusalem zum Tempel. Gott will Hesekiel etwas zeigen und er drängt ihn mit dieser Frage, siehst du das? Ich lese aus Hesekiel 8. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, hebe deine Augen auf nach Norden. Und als ich meine Augen aufhob nach Norden, siehe, da stand ein Bild, das für den Herrn ein Ärgernis war, nördlich vom Tor des Altars, da, wo man hineingeht. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, siehst du auch, was diese tun? Große Gräuel sind es, die das Haus Israel hier tut, um mich von meinem Heiligtum zu vertreiben, aber du wirst noch größere Gräuel sehen. Das Erste, was Gott also seinem Menschenkind zeigt, ist eine fremde Gottheit, die den Eingang zum Tempel bewachen soll. Ein Hohn für Gott, ist es nicht sein Tempel? Ist er nicht der Hüter Israels, der niemals schläft noch schlummert? Und da setzen sie so ein albernes Ding hin? Siehst du das, Menschenkind? Und das noch mehr. Ich lese weiter ab Vers 8. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, brich ein Loch in die Wand. Und als ich ein Loch durch die Wand gebrochen hatte, siehe, da war eine Tür. Und er sprach zu mir, geh hinein und schaue die schlimmen Gräuel, die sie hier treiben. Und als ich hineinkam und schaute, siehe, da waren lauter Bilder von Gewürm und Getier, Scheusale und alle Götzen des Hauses Israel ringsum an den Wänden eingemeißelt. Davor standen 70 Männer von den Ältesten des Hauses Israel und Jaasania, der Sohn Schafan, stand mitten unter ihnen. Und ein jeder hatte sein Räuchergefäß in der Hand und der Duft einer Wolke von Weihrauch stieg auf. Und er sprach zu mir, Menschenkind, siehst du, was die Ältesten des Hauses Israel tun in der Finsternis? ein jeder in der Kammer seines Götzenbildes. Denn sie sagen, der Herr sieht uns nicht und der Herr hat das Land verlassen. Und er sprach zu mir, du sollst noch größere Gräuel sehen als diese. Das zweite, siehst du das? Das dritte folgt. Und er führte mich zum Eingang des Tores am Hause des Herrn, das gegen Norden liegt, und siehe, dort saßen Frauen, die den Tammuz beweinten. Und er sprach zu mir, Menschenkind, siehst du das? Aber du sollst noch größere Gräuel sehen als diese. Den Tammuz kennen wir wohl nicht mehr, daher ein Blick ins Lexikon. Es handelt sich um eine babylonische Fruchtbarkeitsgottheit, der für die jährlich sterbende und wieder auferstehende Pflanzenwelt stand. Um ihn gab es offenbar einen Ritus, dass Frauen sinnbildlich auf die Befruchtung warteten. Sie beweinten eine Statue dieses Tammuz, während sie auf den Regen im Herbst warteten. Siehst du das, Menschenkind? Fragt Gott. Und gibt Hesekiel noch eine vierte und letzte Sicht. Und er führte mich in den inneren Vorhof am Hause des Herrn. Und siehe, vor dem Eingang zum Tempel des Herrn, zwischen der Vorhalle und dem Altar, standen etwa 25 Männer, die ihren Rücken gegen den Tempel des Herrn und ihr Gesicht gegen Osten gewendet hatten und beteten gegen Osten die Sonne an. Und er sprach zu mir, Menschenkind, siehst du das? Ist es dem Hause Juda nicht genug, diese Gräuel hier zu treiben, dass sie auch sonst das ganze Land mit Gewalttat erfüllen und mich immer wieder reizen? Darum will ich auch mit Grimm an ihnen handeln und mein Auge soll ohne Mitleid auf sie blicken und ich will nicht gnädig sein, wenn sie auch mit lauter Stimme mir in die Ohren schreien, will ich sie doch nicht hören. Siehst du das? So fragt Gott seinen Propheten immer wieder. Welches Gefühl bleibt bei euch zurück? Welches Gefühl bleibt bei den Propheten zurück? Ich denke, es mag wohl Entsetzen sein, Ekel, dunkel und bedrohlich, wie wenn wir heute von irgendwelchen Gruppen hören, die Satanskulte betreiben. Weil wir aber von Hesekiel selbst keine Gemütsregung erfahren, schiebt sich umso stärker in den Vordergrund, wie es Gott damit geht. Gott ist hier höchst emotional. Siehst du das, ruft er ein ums andere Mal, verletzt und entsetzt. Ekel, Trauer, Empörung schwingen in seinen Worten mit. Es ist, als müsste er sich seine Erschütterung bei jemandem mal von der Seele reden. Gott ist hier nicht pädagogisch distanziert, er ist hoch engagiert. Ich habe keine Lust mehr, ich will nicht mehr gnädig sein, ruft er wütend aus. Mich berührt das tief und es ist kaum auszuhalten. Gott schaut nicht kühl berechnend zu, wie seine Leute auf Abwege geraten und freut sich insgeheim, dass er dann mal so richtig reinschlagen könnte. Sondern es trifft ihn ins Mark. Er leidet und kämpft und er tobt, weil es ihm um seine Menschen so schrecklich wichtig ist. Gott in Schmerzen und Tränen, so begegnet er uns hier. Wenn wir überlegen, was es denn heute bei uns ist, was Gott so erschüttert, können wir geradezu in Schmerzgeheul versinken und was uns vermutlich nicht weiterbringt. Daher will ich nur einige Übertragungen andeuten. Die Wächtergottheit am Eingang des Tempels bringt mich auf die Frage, wovon wir uns heute so unsere Sicherheit erhoffen. Wie wichtig uns Sicherheit ist. Wie steht es mit all den Versicherungen und Garantien, die wir so abschließen können? Mit unseren Erwartungen an Polizistinnen oder Erziehern, die uns und unsere Kinder doch gefälligst zu schützen haben? Die Ältesten in ihren geheimen Kammern voller Gewürm lassen mich denken an all unsere heimlichen Bosheiten, unsere schlimmen Gedanken oder zerstörerischen Süchte. Etwas wie den Fruchtbarkeitskult um den Tammuz gibt es bei uns heute vielleicht in der Form, dass wir der körperlichen Gesundheit so einen hohen Stellenwert beimessen, der Jugendlichkeit huldigen oder uns Ritualen zur Selbstoptimierung unterwerfen. Die Sonnenanbeter, die Gottes Tempel, also Gott selbst, den Rücken zukehren, sind wir heute vielleicht, wenn wir uns von Macht blenden lassen oder von der Berühmtheit anderer. Und die Gewalttaten, über die Gott klagt, erleben wir ja ebenfalls täglich in Kriegen, Hungersnöten, Missbrauch, Menschenhandel. Gottes Geist zeigt uns mit Hesekiel Gottes Reaktion darauf, wie Unrecht und Gewalt ihn aufrührt und ebenso Götzendienst aller Art ihn trifft. Siehst du das? Fragt er uns, verletzt und empört. Sehen wir das? Der Schrecken darüber kann uns, wie gesagt, in Wehklagen versinken lassen. Aber Gott sei Dank ist hier nicht das letzte Wort gesprochen. Denn Hesekiel 8 steht nicht allein da, sondern die Kapitel 8 bis 11 bilden eine Einheit, an deren Ende der Prophet den Ältesten, mit denen er ja zusammensitzt, von seiner Vision berichtet. Und diese Vision geht weiter nach dem, was Gott im Jerusalemer Tempel gezeigt hat. Furchtbar zunächst. Hesekiel muss mit ansehen, wie Gottes Herrlichkeit den Tempel verlässt. Und das ermöglicht das Unvorstellbare für die Juden in der Heimat und im Exil. Jerusalem wird zerstört. Mit großem Ernst zeigt Gott die Jerusalemer Bevölkerung und die Deportierten in Babylonien. Sie fühlen sich allzu sicher. Gott wird all diese Rechtsbrüche der letzten 100 Jahre und all den Götzendienst nicht mehr ertragen. 587 vor Christus traf ein, was Hesekiel gesehen hat. Jerusalem und der Tempel wurden endgültig zerstört. Die ultimative Katastrophe. Warum hat Israel da nicht aufgehört zu existieren? Hat sich Gott nicht als zu schwach erwiesen angesichts der militärischen Übermacht? Gibt es ihn vielleicht gar nicht? Warum ist der Gottesglaube nicht damit im Nebel der Geschichte verschwunden? Weil Gott doch da ist. Und weil selbst sein Strafen nicht das Ziel der Vernichtung hat. Mitten in dieser schrecklichen Vision, die Hesekiel und heute Morgen wir ertragen müssen, erfährt er und erfahren wir davon. Wir hören von den zwei wichtigsten Konzepten oder zwei der wichtigsten Konzepte des prophetischen Redens überhaupt, nämlich vom Rest und vom neuen Bund. Hesekiel sieht, wie manche Menschen in Jerusalem ein Zeichen an die Stirn bekommen. Es sind die, die seufzen und jammern über all die Gräuel, die geschehen sind. Das Zeichen schützt sie. Ein Rest wird verschont. Immer wieder in der Geschichte hat Israel dieses Konzept vom Rest empfunden und erlebt, Gott lässt nicht zu, dass sein Volk ganz ausgerottet wird. Trotz allen Zorns, trotz aller Katastrophen steht seine Erwählung da. Du bist mein Volk, das ich ausgewählt habe. Nicht, weil es so beeindruckend oder so stark oder so groß wäre, sondern ich liebe es. Punkt. Dazu steht Gott. Mit dem Rest besteht das Volk weiter. Inmitten aller Katastrophen, was für eine Hoffnung, auch für Israel heute. Und das andere, was Hesekiel mitten in der Unheilssicht zu hören bekommt, ist diese große Verheißung. So spricht Gott der Herr, ich will euch zusammenbringen aus den Völkern und will euch sammeln aus den Ländern, in die ihr zerstreut seid, und will euch das Land Israels geben. Dorthin sollen sie kommen und all seine Götzen und Gräuel daraus wegtun. Und ich will ihnen ein anderes Herz geben und einen neuen Geist in sie geben. Und will das steinerne Herz wegnehmen aus ihrem Leib und will ihnen ein fleischernes Herz geben, damit sie in meinen Geboten wandeln und meine Ordnungen halten und danach tun. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Ein neues Herz, ein neuer Bund. Eine unfassbare Verheißung mitten in Schrecken und Elend und Schuld. Was für ein Trost. Das begegnet uns bei Hesekiel also. Gottes Ermahnung hat großen Ernst. Siehst du das? Fragt er uns leidenschaftlich. Unser Handeln ist ihm nicht gleichgültig. Er greift ein und manchmal drastisch und manchmal sogar zum Fürchten. Aber die andere Seite der Medaille ist die, wir sind Gott nicht gleichgültig. Deshalb ist bei ihm auch Trost. Er begrenzt sich selbst in dem, was wir als Zorn empfinden. Sein Rettungswille ist größer. Er lässt einen Rest und er hat ein Ziel, einen neuen Bund mit uns, ein neues Herz für uns, das für ihn und füreinander schlägt. Ermahnung und Trost. Erinnert euch das an was? Klar, das ist es, was wir von Gottes Heiligem Geist kennen. Hesekiel hat der Geist zur Ermahnung nach Jerusalem versetzt und ihm in den darauffolgenden Visionen schon jetzt die tröstliche Botschaft vom neuen Herzen geschenkt, von der dann das letzte Drittel des Hesekiel-Buches voll ist. Das Neue Testament kennt den Heiligen Geist als den Parakleten. Dieses Wort hat eine Fülle von Bedeutungen. Das griechische Parakaleo heißt herbeirufen und bitten und jemandem freundlich zusprechen und jemanden auffordern und ermutigen und ermahnen und trösten. Immer zeichnet aber dieses Wort eine Bewegung nach, dass nämlich jemand an die Seite des anderen tritt. Vielleicht brauche ich eine Ermahnung, dann tritt der Geist an meine Seite. Ich soll die Welt und dich und mich mit seinen Augen sehen. Das ist manchmal schmerzhaft, aber es geschieht immer, wirklich immer, aus der treuen Liebe Gottes heraus. Vielleicht brauche ich eine Ermutigung. Dann tritt der Geist auch an meine Seite und zeigt mir seine treue Liebe. In Gottes Geist haben wir eine Person, die uns warnt zu unserem Besten und die uns tröstet zu unserem Besten. Das erlebte Hesekiel und das bezeugt auch das Neue Testament. Wenn Gottes Geist mich also an den Haaren herausreißt oder sonst wie auf etwas aufmerksam machen will und mich fragt, siehst du das? Dann möchte ich aufmerksam hinschauen. Dann möchte ich hören und gehorsam sein in meinem Denken und Handeln. Und gleichzeitig möchte ich an seinem Trost festhalten. Er hat einen Weg, er hat ein Ziel. Er gibt uns niemals auf durch keine Katastrophe der Welt. Ich bin sicher in seiner Hand, was auch immer geschieht. Er stiftet einen neuen Bund, ein neues Herz, ewiges Leben. Amen.